WDR Zeitzeichen. Stichtag heute: 1. August 1990, der Todestag des Soziologen Norbert Elias.
Da hockte er wie ein alter großer weiser Vogel, tief ins Manuskript gebeugt, das er nur noch mit einer Lupe entziffern konnte. Norbert Elias, der Menschenwissenschaftler.
Wollt ihr, dass ich euch biete ein vorgekautes Brei, gesüßte Schlückchen Leben, weich gekocht und abgeschmackt vom Topfe, eine Ausruhpaste, ein leicht verdauliches, das Schlafen macht? Nimm ein und schluck und pfeif dir eins und leg dich nieder.
Dieses Gedicht ist wie vieles von Elias tückisch, weil vieles erst auf den zweiten oder dritten Blick zu erkennen ist. Dinge sind lauwarm, sind angenehm, sind nicht weiter aufregend. Aber der Subtext würde dann schon lauten: Wenn ihr euch damit begnügt, habt ihr nicht wirklich was mitbekommen, nicht wirklich was erspürt und nicht wirklich was erkannt.
Dieses hier ist Welt von Welt, wie Leben Leben ist. Gerundet, blau und rot und quittengelb und mörderisch und beißend rau und bitter oder auch süß von Atem, je nachdem, und will gefühlt sein. Niemand kann euch da erleichtern, denn die Worte kreisen um in ihrer Bahn wie Menschen vielbedeutend. Füllt sie euch vom eigenen, trinkt und lebt euch eins heraus, seht selbst.
Die Welt ist wie ein Füllhorn und die Menschen sitzen mittendrin. Sie müssen ihr Leben nur ergreifen, sagt der Soziologe und Dichter Norbert Elias. Seht selbst, rief er sich und allen anderen zu.
Ich sage nur das, wovon ich wirklich glaube, dass es so ist. Ich lasse mich durch keine Süßigkeiten korrumpieren, durch kein Lob und durch keinen Tadel.
Lieber blieb Norbert Elias lebenslang ein Außenseiter, der selbst denkt. Zwischen alle Stühle hat er sich gesetzt. Annette Treibel, Soziologieprofessorin an der Universität Karlsruhe, hat den kleinen alten Juden, wie Elias sich manchmal selbst ironisch nannte, als über 80-Jährigen kennengelernt.
Der aus meiner jungen Sicht damals ein buckliges Männlein war, also ein Mann, dem das Alter anzusehen war, der aber gleichwohl sehr präsent war. Er konnte ja nur noch schlecht sehen, aber er war auch mit seinen Hörschwierigkeiten bemüht und neigte sich dann einem sehr zu und er war sehr interessiert.
Bis zu seinem Tod im Alter von 93 Jahren blieb er wie in seinem Gedicht bitter und süß, farbig und lebendig, auch freundlich, aber stets unbeugsam in der Sache.
Elias hat sich, das empfinde ich manchmal durchaus auch als etwas kokett, gerne von den gängigen Labels und Etiketten distanziert. Da hat er sich auch gesträubt, sich da einordnen zu lassen. Daran erinnere ich mich auch von Tagungen und vielen Gesprächen, die mit und über Elias stattgefunden haben in den 80er Jahren, dass es ein wichtiges Anliegen von ihm war, anders zu sein.
Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich der Herkunft nach ein deutscher Jude bin. Ich glaube, man sieht es mir an.
Am 22. Juni 1897 kommt er in Breslau als einziges Kind des Kleiderfabrikanten Hermann Elias und seiner Frau Sophie zur Welt. Blass, zart und kränklich hat er die ersten Jahre zu Hause Privatunterricht. Die Eltern leben in der damals üblichen Harmonie der Ungleichheit. Der Vater ein geschäftstüchtiger Selfmade-Man und Herr im Haus. Die Mutter schön und mit vielen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Was dazu führt, dass er mit Gouvernanten groß wird. Der Junge tröstet sich mit Büchern. Als er 1907 als Zehnjähriger zum ersten Mal überhaupt eine Schule besucht, weiß er schon, wie es mit ihm weitergehen soll.
Als ich auf der Schule war, war schon meine Entscheidung, dass ich einmal auf die Universität und möglicherweise eine Universitätskarriere haben wollte. Das war schon sehr früh ausgeprägt. Und in der Kaiserzeit war es noch sehr schwer für einen Juden.
Es bleibt schwer. Mit 17 Jahren steigt Elias mit seiner ganzen Klasse in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs.
Der Schützengrabenkrieg war eine der scheußlichsten Sachen. Der Schmutz, der Morass, das Blut, die sterbenden Pferde, die sterbenden Kameraden neben einem. Eine furchtbare Sache für mich. Wenn ich zurücksehe, natürlich, es hat mich ungeheuer gestärkt. Ich habe alles gegen Krieg, aber natürlich ist mir sehr tief im Kopfe geblieben und in der Person geblieben, Das Problem der Disziplin, ja.
Persönliche Erfahrungen und wissenschaftliches Denken sind bei Norbert Elias eng miteinander verwoben. Das Erleben von zwei Weltkriegen formt ihn zu einem ständigen Warner vor neuen Kriegen. Und die im Schützengraben schmerzlich erworbene Selbstdisziplin des jungen Mannes wird ein zentraler Begriff seiner Gesellschaftsanalyse.
Er hat die akademische Laufbahn von der Medizin über die Philosophie zur Soziologie gemacht. Und die Soziologie in seinem Verständnis ist das, was wir heute als transdisziplinär sogar bezeichnen würden. Also sie ist eben nicht auf ihre eigenen Grenzen erpicht, sondern sie ist offen in die Nachbardisziplinen aller Sozialwissenschaften. Für ihn denke ich insbesondere die Geschichte, die Psychoanalyse, die ihn auch sehr beeinflusst hat. Und insofern ist er fast schon Vorreiter für die Kooperation mit der Biologie und anderen Naturwissenschaften.
Ein Wanderer zwischen den Welten. Für Norbert Elias ist das Leben ein langer Fluss. Alles und alle sind darin pausenlos in Bewegung. Will die Soziologie die Beziehung zwischen den Menschen verstehen, dann muss sie selbst im Fluss sein, sich verbinden mit angrenzenden Wissenschaften, offen sein für unvorhergesehene Erkenntnisse. Denn das Leben verläuft nicht nach Plan, lautet eine zentrale Vorstellung des Soziologen.
Wir leben in einer Welt, die wir eigentlich nicht verstehen. Der Zivilisationsprozess ist ein solcher ungeplanter Prozess. Wir wissen also im Grunde noch nicht, warum wir aus dem rohen, barbarischen Leben unserer Vorfahren überhaupt herausgewachsen sind. Und das gilt es aufzudecken.
Warum schlagen wir in der Regel nicht mehr mit Keulen aufeinander ein, besuchen Fußballspiele statt Gladiatorenkämpfe? Diese Frage treibt den Soziologen um. Kurz vor Abschluss seiner Habilitation 1933 bei Karl Mannheim wird das Institut für Soziologie in Frankfurt von den Nazis geschlossen. Elias versucht erst in Paris Fuß zu fassen und geht dann nach England. Doch auch hier bleibt ihm die Universität verschlossen. Er arbeitet in der Erwachsenenbildung und Gruppentherapie. Erst 1954 kehrt er in England an die Universität zurück. Seine Eltern bleiben in Deutschland. 1941 stirbt seine Mutter in Auschwitz.
Ihr Tod in Auschwitz, das ist eine der wenigen Erlebnisse, dass ich muss es ganz offen sagen, nicht verarbeitet habe.
Im Exil setzt Elias den Gefühlen der Verzweiflung und Wut die Distanz des Forschers entgegen. Er tut das, was er kann. Er schreibt ein Buch. Und zwar sein Hauptwerk, Der Prozess der Zivilisation. 1939 veröffentlicht es ein Schweizer Verlag, aber es bleibt über 30 Jahre fast ungelesen. Erst Anfang der 70er Jahre wird es ein großer, auch internationaler Erfolg. Der erlebten Gewalt der Nazi-Herrschaft begegnet der Soziologe in diesem Buch mit der grundsätzlichen Frage nach der Entstehung zivilisierten Verhaltens.
Um diesen Rückfall in die Barbarei zu erklären, musste ich zunächst einmal sachlich und klar auseinandersetzen, warum die Menschheit überhaupt aus einer menschenmörderischen Situation, wo alle Menschen grausam und ihrer Angriffslust nicht gezähmt waren, überhaupt zu einer Situation kamen, in denen die Barrieren, auch die persönlich eingebauten Barrieren gegenüber der Angriffslust und dem Töten zurückgingen.
Zu erforschen, warum sich gesellschaftliche Verhältnisse verändern, ist nicht gerade originell. Seit Auguste Comte Anfang des 19. Jahrhunderts und besonders mit Karl Marx ist das eine zentrale Frage der Soziologie. Radikal neu ist, dass Norbert Elias sie ohne ideologisches Korsett stellt und dass er die Veränderung der Einzelnen verknüpft mit der Veränderung der Gesellschaften. Sein Material ist damals ebenso ungewöhnlich wie seine Vorgehensweise. Im Lesesaal des Britischen Museums ist Elias eher zufällig auf Benimmbücher vom 13. bis ins 19. Jahrhundert gestoßen.
Es gibt sogar auch aus China, wo es sehr formell zuging, gibt es eine nette Vorschrift, die besagt, wenn du dein großes Geschäft verrichtest auf der Straße, brauchst du einen Bekannten, der vorbeigeht, nicht zu grüßen.
Pralle Beispiele aus dem mittelalterlichen Alltag machen das Theoriewerk von Elias zur amüsanten Lektüre. Die Veränderungen der Tischsitten beispielsweise verbindet er gedanklich mit der Entwicklung der höfischen Gesellschaft und ihrer Dynamik hin zur nationalen Staatenbildung. Vom Kleinen zum Großen und wieder zurück zum Kleinen. Das ist sein methodischer Fokus, sagt Annette Treibel.
Was tut sich in der historisch-gesellschaftlichen Entwicklung? Also wie verändert sich der Aufbau schon von Staaten? Wie verändern sich Fürstenhöfe und so weiter? Und wie verändern sich damit zusammenhängend, interessanterweise für Elias, die Manieren, die Umgangsformen, der Gebrauch von Besteck und die Frage, wo verrichte ich mein Geschäft? Das hat ihn ja alles interessiert.
Der Prozess der Zivilisation ist eine Disziplinierungsmaschine. Das muss jedes Kind beim Aufwachsen schmerzlich lernen. Der Zwang zur Selbstbeherrschung greift dabei umso härter, je enger Menschen zusammenleben und voneinander abhängen. Nach und nach durchdringen Benimmregeln jeden Lebensbereich und regulieren unser gesamtes Verhalten. Diese Entwicklung ist nach Elias eine Folge ständiger Ausgrenzungs- und Anpassungsbewegungen. Im Verlauf der Jahrhunderte wird so gesellschaftlicher Zwang zum Selbstzwang. Die Keule, mit der früher jeder sich selbst verteidigt hat, übernimmt nach und nach der Staat.
Das Verhalten der Menschen zivilisiert sich erst, seitdem im Mittelalter stabilere Fürsten- und Königshöfe und schließlich die großen Staaten entstehen und das Recht zu körperlicher Gewaltanwendung an sich reißen. Dieser Akt erzwingt, dass die Menschen sich selbst und ihre Aggressionen beherrschen. Er erhöht damit die Sicherheit für alle.
Doch Zivilisation sitzt nicht wie eine zweite Haut. Sie drückt und zwickt. Sigmund Freud nennt es Über-Ich und spricht von der Verlagerung des Kampfplatzes in den Einzelnen. Norbert Elias trotzt dem schmerzhaften Selbstzwang einen Sinn ab. Selbstkontrolle und Distanzierung sind für ihn die Grundlage für ein friedliches Miteinander. Er meint,
dass wir diese letztliche Angewiesenheit der Menschen aufeinander eigentlich heute noch in vollem Maße nicht verstanden haben. Es gäbe keine Kriege mehr, wenn wir uns völlig dessen bewusst wären, dass wir einsam auf diesem kleinen Planeten umherfliegen und im Grunde nichts als Menschen haben. Der ganze Sinn unseres Lebens ruht in anderen Menschen.
Das klingt fast naiv, aber Elias hat sich nie gescheut, Dinge auch einfach auszudrücken. Als Menschenwissenschaftler wollte er verstanden werden, vor allem auch von Nichtsoziologen. Seiner Zunft hat er gerne die kalte Schulter gezeigt. Ob sie nun als Marxismus, Positivismus, Systemtheorie oder Strukturfunktionalismus daherkamen.
Das Schlimmste für ihn sind Ideologien. Und jeder Ismus, Sozialismus, Kommunismus, auch Liberalismus, ist für ihn verdächtig.
Die westliche Soziologie hatte bis weit in die 60er Jahre nur eine Zentralperspektive. Gesellschaft ist ein Zustand. Ohne Vergangenheit und Zukunft. Elias setzt dagegen schon in den frühen 30er Jahren einen interdisziplinären Blick auf die Gesellschaft als Prozess und Ausdruck einer ständig neu austarierten Machtbalance, erklärt die Soziologin Annette Treibel.
Und da ist eben das Interessante, dass er das nicht nur auf die Makrosysteme, etwa der Politik oder der Rechtssysteme, der Regierungen und so weiter bezieht, sondern durchaus auf die Paarbeziehungen oder das Verhältnis von Eltern und Kindern. Und da gibt es auch wirklich noch sehr viel zu entdecken.
Höhepunkt seiner späten Anerkennung ist 1977 der zum ersten Mal vergebene Theodor W. Adorno-Preis. Elias wird in Deutschland endlich an den Universitäten entdeckt. Mit seinen Schriften ist er vor allem in den USA und Frankreich anerkannt. Ein Außenseiter bleibt er dennoch.
Viele seiner Schüler und Schülerinnen haben die Theorie auch weiterentwickelt, um moderne Prozesse, Fortschritte und Rückschläge des menschlichen Zusammenlebens zu untersuchen.
Er selbst hielt seine Theorie für nahezu unbegrenzt haltbar.
Er hat sehr selbstbewusst gesagt, dass er eigentlich der Gesellschaftstheoretiker des 21. Jahrhunderts sei. Ja, muss man sich mal vorstellen.
Ein eigensinniger Denker, der die Soziologie und die Geschichtswissenschaften um den Blick auf das echte Leben bereichert hat. Dafür hat er gelebt. Ehe und Familie hielt er für Zeitverschwendung. Vermutlich starb der 93-Jährige heute vor 20 Jahren in Amsterdam bei der Arbeit, die Nase tief in ein Manuskript gesenkt.
Ich wollte die Menschen so sehen, wie sie sind und fand sie gar nicht so schrecklich.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de